Es hatte etwas Unanständiges. Die Mutter zog die Schultern hoch und sah durch sie hindurch. Oder sie hatte etwas anderes gesagt oder gar nichts und sie hatte es sich eingebildet, hat es in ihrem Gesichtsausdruck gesehen, in der Art, wie sie die Schultern hochzog und lachte oder weinte und mitten im Raum stehen blieb, die Stimme hart und rau, so dass auch René stehen bleiben musste, nicht weggehen konnte, obwohl die Mutter sie nicht ansah, vielleicht nicht einmal bemerkte, dass sie im Raum war und versuchte leise zu atmen und leise zu denken und ihrerseits durch sie hindurch zu sehen. Man konnte die Straßenbahn vom Garten aus sehen, durch das Haus hindurch, die Trümmer, da, wo das Obergeschoss am weitesten ins Wohnzimmer gerutscht war. Die Mutter lachte. René saß wieder in der Nische über der Mülltonnenbox. Sie war 9 oder 10 Jahre alt, oder vielleicht war sie auch 11, und es war einer dieser Nachmittage, an denen sie nichts Bestimmtes vorhatte. Sie hatte den Efeuvorhang hinuntergezogen und sorgfältig auf durchlässige Stellen kontrolliert, damit nicht jemand das Blau ihres Pullovers hindurchschimmern sah und herausfand, dass sie dort saß und alles beobachtete. Es war kühl und feucht und roch nach Erde. Sie spürte, wie das Blut in ihren Füßen zu kribbeln begann. Noch am Vortag hatte die Mutter in den Johannisbeeren gehockt und nicht aufhören können, Rispe für Rispe durch die Zähne zu ziehen, obwohl sie vom Haus aus jeder hätte sehen können. Aber es war ja keiner zu Haus. Und jetzt war das Haus nicht mehr da, das schöne alte Haus, das die Freundinnen Schlösschen nannten, weil es so alt und verwunschen aussah und weil es einen kleinen Turm im Dach hatte, in dem die Tauben nisteten und den man nicht betreten durfte, weil das Holz morsch und wackelig war. Das Schlösschen. Die Mutter stand im Garten und sah auf die Straße, auf die andere Seite, auf die Bäume vor den Häusern und auf die Straßenbahnhaltestelle. Das Haltestellenhäuschen hatte sein Dach verloren. Bei den Häusern auf der anderen Straßenseite waren nur ein paar Scheiben kaputt gegangen. Und die Bäume hatten verkohlte Blätter. Doch das Schlösschen war zerstört. Nur der Schornstein war stehen geblieben. Da stand die Mutter und sprach. Draußen wurde es dunkel, bald würden nur noch die Umrisse der Möbel zu erkennen sein und die Mutter saß im Sessel am Fenster, fuhr mit den Fingern über den aufgeriebenen Stoff der Armlehnen und sprach. Niemand schaltete das Licht an. Wenn sie zu Ende gesprochen hatte, zuckten die Finger weiter auf den Armlehnen hin und her, überbrückten die Pause, bis sie wieder ansetzte, sich räusperte und dann weitersprach, die Worte aneinanderreihte, eine endlose Kette verkohlter Blätter und zerborstener Scheiben hintereinander setzte, zwischen denen die Straßenbahn hindurchfuhr, langsam und wackelig und ratternd um die Ecke bog und durch Renes Gedanken fuhr, schon früher, als die Mutter noch jung war, als sie noch nicht ganze Tage im Sessel am Fenster verbrachte. Schon am nächsten Tag, noch nicht einmal 24 Stunden später. Die Trümmer rauchten noch. Überall der Geruch nach Verbrannten. Verbrannten Holz, verbrannten Gummi, verbrannten Stoff. Und es stank nach dem Koks, den sie im Schuppen neben der Küche gelagert hatten. Den ganzen Sommer durch. Schwer und süßlich klebte der Geruch in der Luft und an den Trümmern des Hauses, dem Schornstein mit dem verbogenen Ofenrohr und den Krähen und an den Schutthaufen, die sie im Garten aufgeschichtet hatten. Tagelang glimmte der Koks, der für den Winter vorgesehen war, dort, wo vorher der Schuppen gestanden hatte, vor sich hin. Bis der Sommer, in dem das Haus zerstört worden war, untrennbar mit dem Geruch des glimmenden Kokses verbunden war. Und bis René das Bild der Trümmer und des daraus hervorstechenden Schornsteines vor Augen hatte, sobald der süße und schwere Geruch von brennendem Koks an ihre Nase drang. Die Straßenbahn fuhr wieder. Schon am nächsten Tag. Sie haben das zerstörte Dach des Haltestellenhäuschens beiseite geräumt und die Schienen gereinigt, und dann fuhr sie wieder. René sah es vor sich. Sie sah die Mutter im Garten stehen, auf die Reste des Hauses blicken und aus der Ferne das Rattern einer Straßenbahn hören. Die Mutter wandte den Kopf, das Rattern wurde lauter und kam näher, und dann war tatsächlich eine Straßenbahn gekommen, von rechts, aus der Stadt, wie sie sie früher nur vom Haus aus hatten sehen können. Jetzt stand sie im Garten und konnte die Straßenbahn hinter den Trümmern des Hauses langsam und stockend in die Straße einbiegen sehen. Da, wo vorher das Wartehäuschen gestanden hatte, hielt sie an, die Türen öffneten sich, schlugen klappernd wieder zu, die Straßenbahn fuhr weiter. Sie sah 3 Personen auf dem Podest in der Mitte der Straße stehen und dann hinter der Straßenbahn die Fahrbahn überqueren. Sie machte sich klein, versteckte sich hinter einem Rest der Wohnzimmerwand, doch niemand sah zu ihr herüber. Da dann sah sie sie schnell in eine Querstraße einbiegen. Vielleicht hatte es ihr jemand gesagt. Vielleicht hatte sie es geahnt, da man im Luftschutzkeller ungefähr orten konnte, wo die Bomben runterkamen, da sie meist schweigend nebeneinander saßen und nur manchmal ein Kind schrie oder einer der Erwachsenen und ab und an jemand einen Stadtteil oder eine Straße nannte, nur den Namen und sonst nichts, und die anderen kurz die Köpfe hoben, die Oberkörper bewegten oder ein knappes Hm von sich gaben, weil die Notbeleuchtung wieder ausgefallen war. Die Mutter wusste ja, dass das Haus nur an der Seite getroffen zu werden brauchte, um zusammenzufallen oder niederzubrennen, weil es sehr alt war, aus Holz und aus Lehm und nicht aus Stein wie das Haus der Tanten und die meisten anderen Häuser. Oder vielleicht war sie davon überrascht worden, war nach Hause gegangen, ängstlich und gleichzeitig erleichtert, weil der Angriff endlich vorüber war und sie den Keller verlassen konnte und hatte dann plötzlich vor dem zerstörten Haus gestanden. Oder sie hatte es auf dem Weg gespürt, hatte gespürt, dass in der Straße etwas passiert war. Vielleicht durch die Reaktionen der Passanten oder durch den Geruch, so dass sie immer ängstlicher geworden war und immer schneller ging und gleichzeitig nicht gehen wollte. Das, was sie zu sehen fürchtete, nicht sehen wollte. Auf jeden Fall nicht gleich, nicht sofort. Noch 1-2 Minuten lang glauben wollte, dass sich nichts verändert hatte. Dass sie gleich wieder in der Küche stehen und eine Scheibe von dem Brot, das sie am Vortag geholt hatte, abschneiden würde, dass sie nochmals an die Zwiebacktüte gehen konnte, die die Stiefmutter hinter den leeren Einmachgläsern versteckt hatte. Sie fürchtete, näher zu kommen und dann das Haus zu sehen. Oder besser, das, was davon übrig geblieben war. Vielleicht war sie dann stehen geblieben oder losgerannt, hatte geweint oder geschrien. Oder vielleicht hatte sie gelacht, wie irre gelacht, war mitten auf der Straße stehen geblieben und hatte gelacht. Bis jemand gekommen war oder bis jemand sie erkannte und den Arm um ihre Schulter legte, oder sie hatte geflucht oder gar nichts. Vielleicht war sie nur stumm und mit regelmäßigen Schritten auf das Haus, das heißt die Reste des Hauses, die zu den Seiten weggebrochenen Wänden und den in dem Wohnzimmer gefallenen und verbrannten Dachstuhl zugegangen. Sie lachte. Sie stand mitten auf der Straße und lachte. Die Mutter war jung, nur ein paar Jahre älter als sie selbst, vielleicht so alt wie die Schwester von Maike. Sie stand mit gekrümmtem Körper auf der Straße, sie presste die Hände mal vor den Bauch und mal vor den Mund. In breiten Bahnen liefen die Tränen das Gesicht hinab. René fuhr sich über die Wangen. Es war schattig und kühl hinter den dichten Blättern des Efeus. Wenn sie sich zurücksetzte und sich an die Rückwand der Nische lehnte, verschwammen die hellen Lichtflecken, die durch den Efeu drangen, zu schillernden, ineinander fließenden Farben.